darf euch alle recht herzlich begrüßen und wünsche euch einen schönen guten Morgen. Und danke auch für die Einladung, dass ich wieder kommen durfte. Ist schon ein bisschen ein Randl her. Und zu Beginn möchte ich einfach noch beten. Danke, Herr Jesus, dass ich heute eingeladen worden bin von der Gemeinde Ampfelwang, dass ich jetzt dein Wort verkündigen darf. Und bitte, Herr Jesus, gib mir einfach die richtigen Worte und sprich einfach zu uns, dass du unser Herz veränderst und dass wir einfach staunen dürfen, wie groß deine Herrlichkeit und Gnade ist. Und segne jetzt einfach bitte die Zeit und gib einfach den Leuten genug Kraft, einfach zum Zuhören. Und segne auch die Kinder, die einfach dein Wort hören, dass sie einfach sehen dürfen, wie wunderbar du bist. Amen. Genau, also das letzte Mal ist schon ein bisschen Randl her. Vielleicht kann sich noch erinnern, was das Predigtthema war. Das ist kein Gedächtnisgeist, keine Sorge. Letztes Mal habe ich ja geprägt über Hagei und dass er gegangen Tempelbau, dass man zuerst seinen Tempel baut und dann baut man sein eigenes Haus. Und ich habe mir jetzt gedacht, naja, was kann ich jetzt wieder predigen? Und dachte, jetzt wird es ein bisschen praktischer. Und der Predigtitel lautet Christliche Ethik, was macht den Unterschied? Und einige werden sich fragen, warum genau dieser Titel Christliche Ethik, was macht den Unterschied? Viele Leute denken als Christ, ja, ich nehme den Herrn Jesus an, er hat mich lieb. Und jetzt geht es darum, dass ich ein besseres Leben lebe. Und das Evangelium ist quasi das ABC oder die Basis. Stimmt das oder nicht? Und genauso wie wir heute in den Nachrichten hören oder sehen, das Christentum geht ein bisschen unter in letzter Zeit. Die Leute fragen sich, ja, ist es beständig? Und zum Beispiel diese christlichen Werte wie Ehe oder andere Dinge, dass man seine Kinder noch erzieht oder gebe ich es der Schule? Und deshalb habe ich den Titel genommen Christliche Ethik. Was macht den Unterschied? Was macht wirklich den Unterschied? Wenn mir jemand auf der Straße begegnet und ich sage, ich bin Christ, was denkt dann die andere Person? Ich lebe ein besseres Leben, das heißt, ich spende 100 Euro im Monat im Roten Kreuz oder Amen. Ich bin nett, sage Bitte und Danke. Was macht wirklich den Unterschied aus? Und da habe ich mir als Bibeltext einfach einmal Römer 12 hergenommen. Und wir werden uns dann Römer 12 im Detail anschauen und dann ganz kurz 13, 14, 15 überfliegen. Und ich lade euch ein, einfach Römer 12 aufzuschlagen und das Wort Gottes einfach mal sprechen zu lassen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, Römer Kapitel 12, Abvers 1. Ich habe euch vor eure Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob es etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jeden in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie wir viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er den anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterlicher Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch nichts von Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in der Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn ein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen, und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Lasst den Text einfach ein bisschen auf euch wirken, und ich lade euch einfach ein, einfach kurz ein stilles Gebet an den Herrn zu richten, dass er euch einfach zu euch sprechen kann und dass ihr euch was mitnehmen könnt vom Text. Genau, da lasse ich kurz Zeit. Genau, also wenn man den Text lesen würde, dann würde man denken, das sind sehr viele praktische Ratschläge, die könnten vielleicht in einer Zeitung stehen, man könnte jede Woche einen so einen Ratschlag beherzigen, man könnte sagen, okay, die nächste Woche tue ich alle segnen, die mich beschimpfen oder die mich anhupen, wenn ich Auto fahre, die nächste Woche nehme ich einen Ratschlag, ich lade mal irgendjemanden von der Gemeinde ein und so lebe ich als Christ einfach ein besseres Leben. Aber was möchte eigentlich Paulus im Römerbrief wirklich sagen, im Kapitel 12, die ganzen Auflistungen, wie wir als Christen zu leben haben? Warum eigentlich? Warum sollen wir Liebe erweisen? Ja? Und die Antwort natürlich, weil ja alle Christen sind es natürlich, weil Gott Liebe ist und wir ihm widerspiegeln sollen. Aber das ist jetzt die Frage, was wir als Gemeinde halt machen. Ne? Weil als Gemeinde hat man oft den Eindruck, man liest die Bibel, vielleicht hier, einen Vers, und denkt man sich, den nehme ich jetzt heraus, wende mein Leben an, und dann nehme ich den nächsten Vers heraus. Ja, weil viele Leute zum Beispiel im Kapitel 12, Vers 21, lasse ich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Das war mal eine Jahreslosung, man sieht es oft an Kalendersprüchen oder es gibt christliche Postkarten, immer diese einzelnen Verse. Und wenn euch ein besonderer Vers angesprochen hat, dann habt es einfach in Erinnerung. Ich möchte euch mit euch zuerst anschauen, was der Kontext ist vom Römerbrief, warum Römer 12, 13, 14, 15 ist. Und das möchte ich euch gleich einladen, auch beim Bibellesen, euch nicht so sehr abschrecken zu lassen von den Kapitelüberschriften und den Überschriften und den Kapiteln, weil wir haben gelesen im Römer 12, genau, Vers 16. Römer 12, Vers 16, lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Was ist eigentlich das gemeinsame Ziel? Und das habe ich mal gedacht, so möchte ich euch mitgeben aus Gemeinde. Letztes Mal habe ich gepredigt über Gemeinde bauen, ja, Gemeinde bauen ist der Fokus, aber eigentlich ist der wahre Fokus wir alle hier. Gemeinde ist nicht das Gebäude in Ampfelwang, Gemeinde ist auch kein Kirchengebäude, es ist auch nicht der Stephansdom, sondern sind wir Christen, wir sind lebendige Bausteine. Und wir untereinander sind Gemeinde. Und da steht, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Und ich weiß nicht, was bei euch das gemeinsame Ziel in Ampfelwang ist als Gemeinde. Ist es der regelmäßige Sonntag? Ist es Spende? Auf jeden Fall möchte ich einfach anschauen, was ist eigentlich Gottes Ziel. Und wenn man sich anschaut, ich gebe kurz Überblick, von Römer 1 bis 11 hat Paulus erläutert, wie barmherzig Gott ist und wie gerecht Gott ist, weil wenn man Römer die ersten Kapitel liest, dann sagt Gott, jeder ist Sünder und es gibt keinen, der Gutes tut. Und wirklich keinen einzigen, der Gutes tut. Egal, ob man 100 Euro spendet, ob ich immer Bitte und Danke gesagt habe, ob ich meine Eltern ständig gehorche, für Gott reicht das nicht aus. Keiner ist gut genug. Und das ist auch das Predigtthema mit christlicher Ethik. Ich bin nicht gut, weil ich mich an die Bibel halte. Sondern weil Jesus Christus vor 2000 Jahren natürlich für uns alle am Kreuz gestorben sind, können wir Anteil haben an Jesus seiner Gerechtigkeit. Und es ist Gottes Barmherzigkeit. Und wenn ihr kurz mitlesen wollt, wenn wir kurz zurückblättern bei Römer 11, Vers 36, Da steht, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Und Vers 35 heißt es noch, wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Da lesen wir, dass Gott der Anfang ist, Gott ist der Ursprung aller Liebe, Gott ist der Erfinder der Welt, des Universums, und noch nie hat jemand Gott einen Ratschlag gegeben, sondern Gott gibt uns einen Ratschlag. Und wenn er Römer 12 im Kopf behält, das sind keine Magazin- oder Zeitschriften-Ratschläge, sondern es sind Ratschläge von Gott. Und Gott sagt, wer hat mir jemals etwas gegeben? Ich könnte nicht zu Gott gehen und sagen, Gott, vielleicht wäre es besser, wenn du in der Bibel was umschreiben würdest, weil Gott ist einfach so genial, dass er einfach weiß, was für uns gut ist. Und das Zweite ist, Gott hat ein gemeinsames Ziel. Und das gemeinsame Ziel ist, dass wir alle errettet werden. Und dann am Anfang von Römer 12, das sind wahrscheinlich die bekanntesten zwei Verse, da steht, dass wir ein lebendiger Gottesdienst sein sollen und dass wir unseren Sinn erneuern lassen sollen. Und in der Elberfelder Bibel steht, lasst euch verändern durch euren Sinn. Und wie lasse ich meinen Sinn verändern? Natürlich durch Bibellesen, durch Gebet und durch Gemeinschaft mit den Gläubigen. Aber es ist etwas, das nicht aktiv von mir kommt. In der Psychologie hat man Verhaltenstherapie. Da sagt man, okay, du hast vielleicht Angst vor Spinnen oder so. Das heißt, wir zeigen dir die ersten 3 Wochen ein Bild von Spinnen. Irgendwann kriegst du eine Gummispinne und vielleicht nach 4 Monaten schaffst du es, dass du eine normale Spinne angreifst. Und so verändern wir Verhalten. Oder bei Kindern. Bei Kindern bringt man die ersten Jahre bei, einfach Bitte und Danke zu sagen. Aber hier geht es nicht um Verhaltenstherapie. Man macht keine geistlichen Klimmzüge aus Christ, sondern im ursprünglichen Bibeltext ist es auch im Passiv geschrieben. Ja? Lasst euch erneuern, euer Sinne. Ja? Und das ist etwas, das einfach Gott macht. Lasst euch erneuern. Und dann geht's Vers im Vers 3 weiter. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mit seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch auf zu nüchterner Selbsteinschätzung. Keiner soll mehr von euch sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jeden in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Und da muss ich mir selber bei der Nase nehmen, wenn Gott mir ein Angebot macht, das am Kreuz für mich stirbt und mir ein neues Leben gibt und nachher noch sogar sagt, dass mein Sinn verwandelt wird, dass ich immer mehr in Gottes Ebenbild verwandelt wird, dann darf ich als Christ nicht überheblich werden, vor allem zu den Nichtchristen. Wenn ich Auto fahre, und mich schneidet ein anderer Autofahrer oder mich hupt jemand an, dann brauche ich nicht abfällig denken und denken, was ist das für eine schlechte Person. Weil Gott hat aus Gnade und Barmherzigkeit mich errettet und genauso sollen auch wir sein. Und ich habe euch vorher gefragt, was ist das gemeinsame Ziel? Ist es das gemeinsame Ziel, dass ich nur nett oder brav bin? Oder möchte ich Gott widerspiegeln, damit die anderen Leute auch kennen, wie wunderbar Gott ist. Und dann möchte ich das mir aufschlagen, Kapitel 15. In Kapitel 15, Vers 5, haben wir im Römerbrief das Ziel, das was Paulus eigentlich möchte, warum wir als Christ uns so verhalten sollen. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für einen Umgang miteinander zu nehmen und euch von gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Wenn ich einfach nur Römer 12 lese, denke ich, okay, ich lese was für ein gemeinsames Ziel und ich soll mich nett verhalten, ich soll demütig sein, ich soll die Armen segnen. Wenn ich Vers Kapitel 15 lese, schreibt Paulus weiter, wir haben ein gemeinsames Ziel, wir sollen uns Jesus als Vorbild nehmen, als Umgang. Und wir sollen ein gemeinsames Ziel haben. Und da ist die Frage, was wollt ihr für ein gemeinsames Ziel haben? Und wenn wir weiterlesen, Vers 6, Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott Vater, unseren Herrn Jesus Christus. Und wie können wir zum Beispiel Gott preisen? Da ist eine Möglichkeit davon, seine Gebote einzuhalten. Weil das sind nicht nur Vorschriften, dass ich alle segnen soll, die einen fluchen, sondern es befreit auch innerlich. Und das ist eigentlich Gottes Charakter, wie er wirklich ist, wie er auch zu uns ist. Ich kann ein Beispiel nennen. Jetzt gerade, wie ich im Zug ausgestiegen bin, da war eine Frau, die ist kurz vor Atmung Puchheim ausgestiegen und angeblich waren da viele asiatische Damen und die haben so laut geredet, dass sie zu mir hingekommen ist und gesagt hat, Entschuldigung bitte. Die waren so laut, ich habe nicht genau gewusst, auf welchem Bahnsteig wird es Atmung Buchheim, also der Zug anhalten. Ja, links in Fahrtrichtung oder rechts. Und ich habe mir gedacht, wieso stellt man die Dame eigentlich die Frage, im Ende, Prinzip ist ja egal, der Zug hält in einer Minute, ob sie jetzt rechts oder links aussteigen muss, ist egal. Nach 3 Sekunden später sagt sie mir noch einmal, die Damen waren so laut, diese asiatischen Damen, dass ich es nicht verstanden habe, was die gesagt haben. Bis ich überrissen habe, eigentlich geht es ja gar nicht darum, im Zug, welche Richtung sie aussteigen soll, sondern sie braucht irgendwo jemanden ein Ventil, die sie einfach ihren Frust ablassen kann. Sie hat es einfach gestört beim Zugfahren. Und ich habe einfach dann, wie sie beim Zug ausgestiegen ist, einfach einen gesegneten Sonntag gewünscht und habe für sie einfach gebetet. Und ich denke, das sind einfach gewisse Sachen, wo man einfach Gott in den Alltag preisen kann. Es muss nicht immer eine Heldenaufgabe sein, wie David erschlägt Goliath, sondern oft sind es oft so Kleinigkeiten. Eine zweite Frage habe ich von euch jetzt an die Runde. An wem ist der Römerbrief geschrieben? Wer ist das Publikum? Oder wer ist der Adressat? Die Christen in Rom? Genau, sehr gut, wir. Es stimmt, der Brief ist erstens an Christen geschrieben. Und ich habe jetzt von Nichtchristen geredet. Und das ist interessant. Obwohl wir Christen sind, obwohl wir wissen, dass Gott Liebe ist, schreibt Paulus extrem lang Kapitel 12. Wir Christen sind nicht vollkommen, wir sind auch nicht perfekt. Und deswegen auch der Titel nochmal christliche Ethik. Als Christ bin ich kein Halbgott. Ja? Wir Christen streiten noch immer. Wir Christen haben selbst Probleme. Manche gehen uns auf den Nerv. Wie gehen wir als Christen damit um? Und Vers 3, Kapitel 12 steht, nüchterne Selbsteinschätzung. Wenn Gott mich aus Gnade errettet hat, brauche ich mir nichts einbilden, dass ich etwas bin. Und das ist oft sehr schmerzhaft. Und das wäre der Unterschied zwischen Moral und Jesus. Moral wäre einfach, wenn ein Christ auf den Nerv geht, dann bete einfach für ihn. Wenn ein Christ auf den Nerv ist, dann lächle ihn einfach. Das wäre einfach Moral. Das wäre wieder Verhaltenstherapie. Aber als Christ gebe ich keine Ratschläge, sollst einfach netter sein, sondern wie wir am Anfang schon gehört haben, der Sinn wird von Jesus und durch Jesus verwandelt, durch eine Beziehung. Und wenn Sünde im Raum steht, wenn Sünde in meinem Leben ist, dann kann der Heilige Geist nicht wirken, dann kann Gott mein Herz nicht verändern. Deshalb sollte jeder und vor allem ich selber, auch wenn ich predige, selber schauen, bin ich nüchtern, habe ich eine nüchterne Selbsteinschätzung für mich. Wenn ich eine Predigt vorbereite, denke ich in erster Linie, was predige ich in der Gemeinde in Ampfelwang oder was will Gott in meinem Leben sagen? Bin ich bereit, zuerst die Korrektur anzunehmen und mein Leben verändern zu lassen? Und Vers 4 ist, es ist wie bei uns im Körper, ich gehe das jetzt kapitelweise durch, ja, also abschnittsweise, wir sind viele Körper und der Leib besteht aus vielen Teilen. Ja, und Jesus ist das Haupt. Und da kann ich auch wieder das Beispiel nennen. Der Andreas war so nett, dass er mich mit dem Auto abgeholt hat und hingeführt hat. Und das macht den Dienst in der Gemeinde aus. Und für Gott ist das genauso wichtig, wie jemand, der vorne steht und predigt. Und ich war auch sehr dankbar, wie ich reingekommen bin. Und da war diese andächtige Stimmung da. Die Leute, die gebetet haben, wie dankbar sie vor Gott waren. Und für Gott zählt das genauso viel wie 1000 Euro spenden oder Musik spielen. Und Gott sieht jeden einzelnen Dienst. Und das ist das Schöne und was uns auch ermutigt, diese Gaben, die danach beschrieben werden, wie prophetisches Reden, Seelsorge, Lehren oder wenn man jemanden materiell unterstützt, dann soll das von Herzen kommen. Die Motivation aus Dienen soll dadurch kommen, dass ich Gott verherrlichen möchte und dass die Leute sehen, aha, der Simon, der Karl oder andere, der macht diesen Dienst, weil er Gott lieb hat und zeigen möchte, wie gut Gott ist und nicht so, ja, habt's hergeschaut, ich habe jetzt so und so viel gespendet oder ich habe jetzt 10-mal im Jahr gepredigt, seht's her. Die Motivation sollte eine reine Motivation sein. Und da ist es wieder, ich muss mich von Gott verändern lassen. Wenn wir weiterlesen, Kapitel 12, die Verse 11 bis 18, da wird es auch praktisch. Es geht, lasst in euren Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes immer stärker werden. Segnet, die euch verfolgen, und dann haben wir vergeltet nichts Böses mit Bösen. Und Vers 18, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen Frieden. Das sind ziemlich viele Ratschläge, vor allem, wenn man gekränkt ist. Und da ist ganz wichtig, wenn ich einen Kontrast wieder nennen darf, zu Verhaltenstherapie oder zu Lebensratgebern oder Coachings, das sind so Glaubenssätze. Du musst an dich selbst glauben, steh wieder auf, niemals aufgeben, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Als Christ kann das genauso passieren. Jesus hat gelitten, du sollst auch leiden. Es ist wahr, aber in der Situation ist es hilfreich oder nicht. Warum bin ich als Christ nett und werde trotzdem von anderen Christen vielleicht gemieden, vielleicht grüßt mich eine Person nicht oder hat mich längere Zeit schon nicht mehr angerufen oder eingeladen? Wie gehen wir als Christen mit Kränkungen um? Und wenn wir sich wieder da als Vorbild nehmen, wie Jesus war, Jesus wird beschrieben wie ein Opferlamm, das einfach seinen Mund nicht aufgetan hat, als er gefoltert wurde. Jesus hat ein Ziel vor Augen. Und das möchte ich auch wieder betonen, wenn ich das Ziel aus den Augen verliere, habe ich auch keine Motivation und keinen Grund, als Christ nachzugeben. Diese nüchterne Selbsteinschätzung ist die Einleitung dazu da, dass ich andere segnen kann, obwohl sie mich verfluchen, verfolgen. Man könnte es heute Mobbing nennen. Das kann am Arbeitsplatz genauso sein. Ja, da kann ein Arbeitskollege herkommen und sagen, na, zum Chef, na, da ist schon wieder zu spät gekommen und hat das nicht gemacht. Das kann unterschwellig sein. Ja, das braucht man nicht mal offen machen und man spürt das einfach. Und wenn ich das Ziel aus den Augen verliere, ich möchte Jesus widerspiegeln und Jesus ist meine Kraftquelle, dann kann es leicht passieren, dass es in Streit und Rechtfertigung ausbricht. Ja. Und wie oft täuschen wir uns nicht selber, dass wenn jemand sagt, na, macht uns jemand einen Vorwurf, dass wir uns gleich beginnen, uns zu rechtfertigen, sagen, ja, du machst das ja auch oder machst du mal besser. Als Christ sollten wir demütig sein und sagen, es kann sein, dass mir ein Fehler passiert ist. Tut mir leid. Aber trotzdem, ich finde es sehr ermutigend, einer meiner Lieblingsverse sage ich in diesem Text, Vers 18, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es kann einfach manchmal sein, dass Menschen dich trotzdem nicht leiden. Du kannst Christ sein und ein anderer Christ kann dich trotzdem wegen der Person und dem Verhalten nicht leiden. Es kann sein, wegen deiner rosanen Unterhose, wegen deinem Hemd. Es kann sein, dass er die Gartenzwerge nicht mag vor deinem Haus. Es können Kleinigkeiten oder große Dinge sein. Wir sollen soweit es möglich ist im Frieden leben und nichts Böses mit Bösen vergelten, sondern beten. Und ich kann mich noch erinnern, bei meiner Schwester sehr oft gestritten und Feuer mit Feuer bekämpfen hilft nicht. Aber einfach weglassen, einfach mal weggehen, runterkommen und einfach beten und einfach trotzdem nett sein, das kostet viel Überwindung. Aber es war nicht dieses Nettsein, weil ich dachte, ich möchte besser werden, sondern ich habe gesagt, Gott, es hilft nichts. Wegrennen hilft nichts, nachgeben hilft nichts, dagegen kämpfen hilft nichts. Herr, einfach beten drüber und der Herr gibt einen Frieden. Und rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern lasst die Rache dem Zorn Gottes. Das finde ich einfach schön. Man soll den anderen Leuten selber die Barmherzigkeit geben. Und das ist vielleicht ein Motivationsfaktor. Wenn wir uns immer ständig daran erinnern, wie uns oft Gott vergibt und nicht sagt, Simon, du hast schon wieder die tausendste Sünde begangen, jetzt ist Schluss, jetzt musst du Strafe zahlen, sondern zu Gott können wir jederzeit kommen. So können wir auch uns erinnern, dass wir auch zu anderen barmherzig sein können. Und jetzt möchte ich einfach Kapitel 13, 14 und 15 noch kurz überfliegen, wie das eingebettet ist. In Kapitel 13 haben wir irgendwann, bei mir ist die Überschrift Liebe, das grundlegende Gebot, Vers 8 bis Vers 10. Da haben wir diese Zusammenfassung der 10 Gebote. Wenn wir die andere Person lieben, dann erfüllen wir das komplette Gesetz. Aber was bedeutet das jetzt? Wir kennen das Sprichwort, diese goldene Regel, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinen anderen zu. Heißt es jetzt, dass ich egoistisch sein kann oder nicht? Christen sind nicht egoistisch. Ja oder nein? Das ist eine Fangfrage. Aber ihr wisst, was ich meine. Wie ist das zu verstehen? Warum fasst Paulus die 10 Gebote da zusammen und sagt, mit Lieben ist alles erfüllt? Und weil das Thema ja christliche Ethik ist, möchte ich einen kurzen Unterschied machen. Die heutige Welt, die heutige Gesellschaft hat zwei Sachen, die ganz stark betont sind. Ja? Das ist Situationsethik. Man sagt, jede Situation ist so einzigartig und speziell, dass ich im Endeffekt immer eine Ausrede habe und machen kann, was ich will. Zum Beispiel, eine Person ist geschieden und sagt, ja, ich kann das und das machen, weil du hast diese Situation nicht erlebt und auch wenn du selber geschieden bist, du musst selber mal 3 Kinder aufziehen. Ja? Situationsethik ist, du bist nicht in meiner Lage, jede Situation ist speziell. Und das Zweite, was man nennt, ist ethischer Relativismus. Man relativiert einfach. Das ist einfach deine Sicht oder Simon, so wie du die Predigt gerade, die Bibeltext auslegst, das ist deine Sicht, ich sehe das anders. So sind wir heute mit der Welt konfrontiert, als Christen. Und wir als Christen, wir sagen, das Wort Gottes ist verbindlich, das gilt für uns und wir können Wahrheit erkennen. Und wie in Römer 11, 36 steht und 35, wer hat Gott jemals einen Ratschlag gegeben? Habe ich da eine Situationsethik oder nicht? Und wir als Christen können aber aus diesem Text Prinzipien ableiten. Und wenn wir diesen Text lesen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, dann sehen wir das wieder aus dieser Gesamtperspektive, aus Ziel Gottes, wir sollen seinen Charakter widerspiegeln. Wenn ich die Ehe breche, füge ich anderen Personen und mir selber Schaden zu. Das ist eher ein Schutz als ein Vergehen. Warum sage ich das? Wir als Christen müssen natürlich manchmal aufpassen. Es gibt einen Unterschied zwischen Ethik und Moral. Moral wäre einfach, als Christ tut man das nicht, weil es einfach so ist. Ja? Ich sage einfach, als Christ, man zieht das zusammen, wenn man verheiratet, das ist einfach so. Oder als Christ stillt man nicht, das ist einfach so. Ethik hingegen sucht nach einer Begründung. Wie ich suche es im Bibeltext, ich begründe es. Und Ethik verlangt immer nach einer Begründung. Und da muss ich auch selbst aufpassen, wenn ich Kinderstunde mache, oder vor allem Kinder, wenn ich Lehrer, weil ich ja Lehrer studiere, gebe ich den Kindern eine Begründung oder sage ich einfach, ich bin der Stärkere, ich bin erwachsen und es gehört sich einfach so. Und das möchte ich einfach auch mit auf den Rat geben, auch mir selber. Wie oft rechtfertige ich mich bei einer Diskussion oder wenn ich in einem Bibeltext einer anderen Meinung bin, einfach weil ich sage, es steht einfach so da und suche nicht nach Gründen. Und zu guter Letzt möchte ich noch kurz ansprechen, Kapitel 13. Da geht es nicht um den Staat. Und das, was vielen Christen ein heikles Thema ist, möchte ich einfach nur kurz skizzieren. Es gibt in der Bibel wenig Stellen um den Staat. Und in der Gesellschaft, wir als Christen denken auch, was macht die Regierung jetzt, wenn wir denken an Rauchverbot oder nicht, oder an Wahlversprechen etc., wenn wir an die EU denken. Als Christ hat man gespaltene Meinungen. Die einen sind dafür, die einen sind dagegen. Als Christ ist es wichtig, wir sollen keine Partei ergreifen. Ja? Wir sind quasi neue Staatsbürger. Und was wichtig ist, wir bauen auf der Erde keinen neuen Himmel. Wir brauchen uns vom Staat keine Sonderleistungen, sage ich mal, erwarten. Da lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich versuche es jetzt zu begründen und deshalb versuche ich jetzt Ethik und nicht Moral zu haben. Was ich ableiten kann aus dem Römerbrief ist, weil Paulus das genau detailliert, ihr könnt es nachher nachlesen oder mich fragen, Paulus sagt, der Staat ist dazu da, für Recht und Ordnung zu sorgen. Der Staat hat die Aufgabe, Verbrecher einzusperren, dass jeder gleich leben kann, dass wenn ihr euer Haus zusperrt, dass ihr sicher sein könnt, dass keiner in euer Haus einbricht. Der Staat regelt das Zusammenleben. Und Gott hat den Staat selber die Macht gegeben. Gott hat, und es ist nicht detailliert, dass da drinnen steht, der Staat soll eure Kinder erziehen, der Staat soll für Pensionen leisten, etc. Gott hat dem Staat diese Rolle gegeben. Und wir sehen, der Staat versucht mehr und mehr Kontrolle zu haben, ob es jetzt mit Kindergarten anfängt oder die Kinder einfach zu erziehen. Wie gehen wir als Christen damit um? Das ist auch ein praktisches Thema. Der Projekttitel ist ja, was macht den Unterschied? Wie gehen wir als Christen um? Was sagen wir in der Öffentlichkeit oder zu euren Freunden? Was sagt ihr, wie gehen wir als Christen in den Staat um? Wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung, wir haben Jesus Christus. Wir, wie ich schon gesagt habe, wir bauen nicht den Staat, den Himmel auf Erden, weil wenn wir die Offenbarung lesen, dann wissen wir, Jesus wird wiederkommen und dann wird das Friedensreich anbrechen. Und das ist die Erlösung, wo wir in Frieden miteinander leben können. Und das ist auch unsere Hoffnung. Und das leite ich auch vom Text ab, da will ich jetzt übergehen, Kapitel 13, 11 bis 14. Bei all dem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen, und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Paulus ermuntert die Römer, nicht zu schlafen und sagen, Das ist eure Hoffnung, das ist euer Ziel, die Zeit ist knapp, Jesus wird bald wiederkommen. Und wenn wir den Kontext beachten, damals im Rom kam dann die Christenverfolgung, die Römer haben die Christen unterdrückt und Paulus gibt trotzdem den Ratschlag, wir sollen uns in gewissem Maße unterordnen, soweit es geht. Natürlich kennen wir die Bibelstelle mit, man soll Gott mehr als den Menschen gehorchen. Aber ich finde es interessant, dass Paulus einfach hier sagt, die Motivation ist, Jesus kommt bald wieder. Und da ist Friedensreich. Und ich kann auch als Christ zu Nichtchristen, zu meinen Freunden sagen, egal wie es in der Welt drunter und drüber geht, ich habe eine Hoffnung. Jesus sagt, er wird wiederkommen und er fängt jetzt schon an, sein Reich zu bauen. Und die Predigt einfach abzuschließen ist, das ist das gemeinsame Ziel. Was habe ich als Gemeinde, ein gemeinsames Ziel? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich heute hinausgehen, nach dem Gottesdienst, und mich gegenüber anderen Christen verhalten? Ein Lächeln, ich möchte mir aufschreiben, diese Woche rufe ich diese Person an, ich möchte einen Kuchen vorbeibringen, ich möchte einfach mal nachfragen, wie geht's dir? Was ist unser gemeinsames Ziel als Gemeinde? Was ist das Ziel, warum ich besser leben möchte als Christ? Lebe ich besser, dass ich gesünder lebe, dass ich ein besserer Mensch bin oder dass ich Gott widerspiegel? Und diese Motivation, dass Jesus wiederkommt, dass Jesus in meinem Leben Veränderung bewirkt, ist das mein Antrieb und meine Hoffnung? Und zusammenfassend möchte ich einfach noch mal kurz lesen. Kapitel 15. Denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren eigenen Umgang miteinander zu nehmen und euch von gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Gott möchte, dass ihr alle in einmütig und mit voller Übereinstimmung preist. Ihn, den Gott Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und das wünsche ich euch und euch als Gemeinde. Diese Ermutigung, Jesus gibt die Ermutigung durchzuhalten und er ist der Maßstab für unser Verhalten. Und das ist wirklich dieser praktische Tipp, den ich euch mitgeben möchte, vor allem weil dieser Text vor allem Christen anspricht. Wenn du einen Christen hast, mit dem du es schwer tust, stell dir vor, und nicht nur vorstellen, es ist auch Realität, in dieser Person lebt Jesus. Stell dir vor, du wirst jetzt zu Jesus ein nicht nettes Wort, ein böses Wort sagen. Du wirst die Person anfauchen, vielleicht in der Früh, weil du deinen Kaffee noch nicht getrunken hast. Einfach immer wieder vorzustellen, wenn ich dich anschaue, wenn ich dich anschaue, wenn ich dich anschaue, dann sehe ich Jesus Christus. Und diese Ermutigung, der Widersacher will ständig entmutigen. Gottesdienst ist immer gleich, immer die gleiche Musik, der erzählt immer seine Lieblingsthemen, Bibellesen ist keine Zeit. Der Widersacher möchte ständig entmutigen. Und wir als Christen müssen gemeinsam ermutigen, zu sehen, aha, ich habe euch ein halbes Jahr nicht gesehen und trotzdem motiviert mich es, dass ihr dankbar seid. Ja? Ihr seid älter geworden, trotzdem seid ihr noch so voll mit Liebe. Ja? Oder eine Ermutigung, ah, du gehst liebevoller mit deinem Kind um. Ich möchte beten für dich. Und das möchte ich einfach mitgeben, einfach diesen Vers, diese Woche, Römer 15,5, durchhalten und ermutigen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus Christus, danke, dass wir jetzt ein lebendiges Opfer sein dürfen, ein Gottesdienst für dich sein dürfen mit unserem Leben und dass Gemeinde und Kirche nicht nur ein Gebäude ist, sondern dass es wir sind. Und bitte, dass es kein Selbstzweck ist, dass wir nach deinen Geboten leben, sondern weil wir dich ehren und preisen wollen, weil wir dir näher kommen wollen. Und bitte hilf uns, dass das nicht so viel Moral wird, dass wir denken, wir können das aus eigener Kraft, sondern Herr Jesus, dass wir erfahren dürfen, dass du alles bewirkst, dass die Kraft einfach von dir kommt und dass du uns immer mehr in dein Ebenbild verwandelst. Und ich bitte dich einfach für die Gemeinde Ampfelwang, dass sie ein gemeinsames Ziel hat, dich zu verherrlichen, dich im Mittelpunkt zu stellen. Und ich bitte dich, dass sie einfach immer mehr Frieden und Liebe miteinander haben dürfen, weil du weißt, dass der Widersacher immer ständig zwischenfunken will. Und du bist aber stärker, du hast am Kreuz gesiegt und das ist unsere Hoffnung ist. Und ich bitte dich auch für die Kinderstunde, dass die Kinder erleben dürfen, Herr, dass du der Sieger von Golgatha bist. Und segne uns einfach noch diese gesegnete, die gemeinsame Zeit und dass wir einfach sehen dürfen, wie liebevoll du bist und dass wir uns das als Vorbild und als Maßstab nehmen, unsere Mitmenschen genauso zu behandeln. Amen.